Die beiden waren seit 1924 ein Paar und haben 1948 im amerikanischen Exil geheiratet. Sie sind heute quasi vergessen, kann man sagen, nahezu vergessen. Und daran möchte ich was ändern, denn sie haben beide schon eine relativ wichtige Rolle in der Politik gespielt, besonders in der Politik der ganz grob der linken Bewegung, aber auch natürlich in der Arbeiterbewegung und so weiter. Und Paul Fröhlich ist vor allem deshalb wichtig und heute trotzdem vergessen, weil er den Nachlass von Rosa Luxemburg mitverwaltet hat, die ersten drei Bände der gesammelten Werke herausgegeben hat. In der Nummerierung sind es aber nicht die Bände 1, 2 und 3. Trotzdem die ersten drei, die überhaupt herauskamen. Und weil er 1939 zum 20. Todestag von Rosa Luxemburg eine ihrer bis heute wichtigsten Biografien geschrieben hat. Rosi Wolfstein hingegen war eine Freundin von Rosa Luxemburg, seit 1910 mit ihr befreundet, hat mit ihr Briefkontakt gehalten und hat zum Beispiel auch, wenn Rosa Luxemburg wieder im Gefängnis saß, hat sie Nahrungsmittel zum Beispiel für sie ins Gefängnis schmuggeln lassen, weil sie zum Beispiel eine Magenunverträglichkeit hatte, war Reis ein extrem seltenes Lebensmittel in der damaligen Zeit, eines der Dinge, das sie irgendwie besorgen konnte und ihr in den Knast quasi reingeschmuggelt hat.
Du hast gesagt, die sind vergessen, diese Biografien weitgehend. Mir haben die überhaupt nichts gesagt, die beiden Namen. Woher kommt dieses Vergessenwerden aus deiner Sicht?
Da sind wir im Prinzip schon bei dem Thema Antistalinismus, kann man sagen. Also beide hatten halt eine relativ homogene Karriere, sage ich mal. Also die beiden Karrieren sind recht parallel. Beide starten in der SPD in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Eine große Alternative hat es ja auch nicht gegeben. Dann kommt eben der Erste Weltkrieg, dann radikalisieren sie sich und gehen nach links. Und das ist ja erstmal was, wo man sagt, okay, deswegen dürften sie heute noch bekannt sein. Nach dem Weltkrieg gehen sie mit in die KPD, sind parlamentarisch aktiv bis 1924. Und dann kommt so langsam der Konflikt im Zuge der Bolschewisierung der Kommunistischen Partei Deutschlands, aber auch später der Stalinisierung der Partei. Und da wenden sie sich dann selbst ab, werden aber auch von Mitgliedern der Partei, meistens aus der Parteispitze, also Arkadi Maslow, Ruth Fischer, aber auch Ernst Hellmann, werden sie nach außen gedrängt, demissionieren und verlassen schließlich die Partei. Auf Grundlage dieses politischen Wechsels von Kommunismus zu kommunistischer Opposition, dann linkem Sozialismus und letztlich nach der Rückkehr aus dem Exil zurück in die Sozialdemokratie, wurden sie in der DDR genichtet. Das heißt, sie wurden aus Geschichtsbüchern nicht wirklich rausgestrichen, aber sie wurden nicht erwähnt. Es gibt so Debatten, wo sie mal im Parlament oder sowas namentlich erwähnt werden und dann wird gleich dazwischen gerufen, dass diese Namen hier nicht erwähnt werden dürfen, weil sie sind ja quasi Verräter, sie sind wieder zurück in die Sozialdemokratie und sowas. Und der Antistalinismus bei den beiden hält sich wirklich bis zum Schluss. Also Paul Fröhlich stirbt 1953 und hat als eines seiner letzten Werke 1952 noch herausgegeben zur Stalin-Legende. Ziemlich kurzes Werk, aber höchst interessant und brisant. Und Rosi Wolfstein, beziehungsweise dann Rosi Fröhlich, hat im hohen Alter noch in Korrespondenz mit dem Leo-Beck-Institut immer wieder auf den Stalinismus verwiesen, immer wieder darauf hingewiesen, dass in wirklich wichtigen Publikationen zur Geschichte der Opfer des Nationalsozialismus diejenigen Opfer vergessen wurden, die von Hitler-Deutschland aus nach Osten fliehen konnten, dann aber zu Todesopfern Stalins wurden. Die fehlen in solchen Publikationen aus der Frühzeit, also aus den 60er Jahren, 70er Jahren, aber auch aus den 80er Jahren. Und das hat sie immer moniert bis zuletzt und ist da auch emotional geworden, also auch wütend und sowas. Diese Haltung, auch später gegenüber der DDR, hat dazu geführt, dass sie im wichtigsten Teil Deutschlands, wenn es um die Geschichte des Sozialismus geht, vergessen wurden. Und deswegen sind sie eben auch heute vergessen.
Wie sah das in der BRD aus? Weil wenn sie wieder zurückgekommen sind in der SPD, dann würde ich jetzt, wäre ich Willy Brandt, eigentlich ein sympathisches Verhältnis zu dem haben, auch inklusive der Exilgeschichte, die mich ja verbinden würde, wenn ich Willy Brandt wäre. Wie sieht es mit der SPD Erinnerungsmomenten aus?
Es gibt auch einen Kontext zu Willy Brandt, und zwar in beiden Biografien. Paul Fröhlich will 1933 nach Norwegen emigrieren, und zwar wird er begleitet von einem 19-jährigen oder 20-jährigen Schiffsjungen, der damals noch Herbert Frahm hieß, wird allerdings von Nationalsozialisten auf den Fehmarninseln erwischt und verhaftet, kommt erst ins Gefängnis und dann ins Konzentrationslager, kann aber Ende 1933 zum Glück fliehen. Ab dem Zeitpunkt ist eine Beziehung zwischen den beiden auf jeden Fall da und die hält auch bis zum Tod. Und zum Beispiel unterschreiben sie dann alle gemeinsam im Pariser Exil den Aufruf an die Deutsche Volksfront, wo dann Willy Brandt das erste Mal mit seinem sozialistischen Decknamen unterschrieben hat, den er beibehalten hat. Und Rosi Wolfstein ist bis ins hohe Alter eine Freundin von Willy Brandt geblieben. Willy Brandt hat sie mehrfach im Altenheim besucht. Nach ihrem Tod 1987, ist im Dezember passiert, gab es im Januar eine Trauerfeier, wo auch Willy Brandt als Redner gesprochen hat und eben hervorgehoben hat, welche wichtige Rolle sie gespielt hat. Also in der SPD, allerdings hauptsächlich in der Frankfurter SPD, denn sie sind 1950 nach Frankfurt zurückgekommen, gibt es schon so ein Gedächtnis an Rosi Wolfstein und Paul Fröhlich. Im Rest der Sozialdemokratie eher weniger und außerhalb davon eigentlich gar nicht. Und deswegen sind sie auch im westdeutschen Sozialismus sozusagen vergessen worden.
Du machst jetzt die Aufgabe, quasi diese beiden Biografien zusammenzudenken, zusammenzuschreiben und wieder, oder erstmals auch so zusammenzuschreiben, glaube ich. Vermute, es gibt jetzt nicht viele Veröffentlichungen dazu, zumindest in letzter Zeit. Lass uns mal weitergehen beim Leben der beiden. Also du hattest die Weimarer Republik, es gibt Debatten, sie werden im Zuge der Stalinisierung der KPD da auch rausgedrängt, haben dann andere politische Karrieren. Wie ging es da weiter?
Also zunächst muss ich kurz korrigieren, es gibt schon einen biografischen Text und zwar ist das die Autobiografie von Paul Fröhlich. Die wurde 2013 veröffentlicht von Rainer Tostorf aus Mainz. Allerdings hat er die angesetzt bis 1924 und hat sie aber dann, als er sie geschrieben hat, nur geschafft, bis 1921 fertigzustellen. Das heißt schon, die Arbeit im Parlament, also im Reichstag für die KPD, ist nicht mehr enthalten. Die Phase, nach der du gerade gefragt hast, ist natürlich auch nicht enthalten. Sie fliegen sozusagen nach und nach aus der Partei raus, ziehen sich ins Innere zurück, geben noch Ratschläge, also Paul Fröhlich berät noch das ZK. Rosi Wolfstein arbeitet für verschiedene Verlage der Partei oder der Partei nahestehende Verlage als Lektorin. Aber die politischen Tätigkeiten werden so auf ein Minimum reduziert. Dann kommt, wie gesagt, Ende 1928 der Übergang zur KPO und 1932 der Übergang zur SAP. Ja, und dann kommt eben 1933 die Nazi-Regierung. Und die beiden werden zur Flucht ins Ausland getrieben. Paul Fröhlich flieht dann nach diesem besagten Dreivierteljahr Haft nach Prag, wo er sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlt. Und dann im Sommer 1934 nach Paris. Dort bleibt er dann auch, er wohnt in einem kleinen Vorort. Und Rosi Wolfstein hatte 1933 das Glück, zu Fuß über die grüne Grenze hinter Aachen nach Belgien zu gelangen und wurde dann allerdings bis 1936 dort festgehalten. Also jetzt nicht von den Belgiern, dort hat er sich sehr gut verstanden, hat auch Vereine geleitet und sowas, aber die Franzosen haben sie nicht einreisen lassen. Dann kommt sie nach Frankreich, dann beginnt die Auslandsarbeit der SAP, die sich bei beiden vorwiegend in journalistischer Tätigkeit zeigt. Sie schreiben sehr viel unter Pseudonymen in Schweizer Zeitungen, aber auch in norwegischen Zeitungen. Und 1939 kommt dann der Bruch, als die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg beginnen. Die meisten der deutschen Flüchtlinge in Frankreich werden verhaftet. Es sind in der Regel Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten und so weiter, Juden, Jüdinnen, also genau diese Opfer der NS-Verfolgung, die es quasi geschafft haben, werden jetzt erstmal interniert, kommen in verschiedene Lagersysteme. Aber irgendwie gelingt es den beiden, das durchzuhalten und 1940 bzw. 1941 werden sie dann mit der Hilfe von Varian Fry aus Marseille über Spanien und Portugal auf die Insel La Martinique verschifft. Dort müssen sie wiederum 6 Wochen in einem Lager ausharren und dann kommen die Einreise über Kanada nach New York. Und in New York haben sie dann quasi 9 Jahre lang endlich ein ruhigeres Leben führen können, wobei man sagen muss, was dort wiederum ein Problem war. Erstens haben sie sich nun endgültig von der deutschen Politik verabschiedet. So nach circa einem Jahr waren sie dann aus jeglicher parteipolitischen Organisation raus. Und dann haben sie vor allem den amerikanischen Antikommunismus zu spüren bekommen. Das heißt, sie mussten sich vorwiegend im Untergrund aufhalten. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie unter der Erde gelebt haben, sondern dass sie sich in ihrer Wohnung aufgehalten haben, dass sie nicht in öffentliche Erscheinung getreten sind. Sie sind vom CIA wahrgenommen worden. Ob sie überwacht wurden, weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Ich habe jetzt keine Akten finden können, wo das daraus hervorgeht. Ich weiß aber, dass sie Publikationen von Paul Fröhlich aus dieser Zeit zugeschickt bekommen haben von irgendjemandem. Der Agentenname ist geschwärzt. Also sie hatten dort auf jeden Fall keine schöne Zeit, vor allem nicht ab 1945, als dann die McCarthy-Prozesse einsetzen.
Du hast Varian Fry angesprochen, das ist ja so die Figur, die wirklich vielen, auch heute namhaften Menschen, das Leben gerettet hat. Vielleicht auch vor allem bekannt Lisa Fitko versucht, Walter Benjamin über die Grenze zu bringen. Der stirbt, begeht Selbstmord und die Geschichte darum ist in mehreren Filmen in Szene gesetzt worden. Hast du über genau diesen Moment was rausbekommen können, also diesen Moment dieses Fliehenmüssens, dieser Auseinandersetzung, was ist da über der Quellenbestand überhaupt? Wie gehst du da vor, das herauszufinden, da zu recherchieren?
Also da ist die Arbeit momentan noch recht weit am Anfang. Es gibt einen Beleg dafür, dass sie von Varian Fry letztlich rausgeholt wurden. Wie genau das passiert ist, weiß ich momentan noch nicht. Ich weiß den Schiffsnamen, den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, auf dem die sozusagen rausgekommen sind. Es gibt zum Beispiel ein wirklich interessantes Zeugnis von einem Freund der beiden, der hieß Henry Jacobi. Der war selbst in der gleichen Festungshaft, in der auch Paul Fröhlich war. Und er wiederum hat seine Flucht aus dieser Haft, beziehungsweise auch die letzten Tage dort und wie dann alles abgelaufen ist, als die Wehrmacht näher rückte, also wirklich spektakulär, ist eigentlich auch filmreif, bis zur letzten Sekunde wurden die da festgehalten und dann durften sie endlich natürlich zu Fuß flüchten, aber es ist ihnen ja gelungen. Und das beschreibt er in dieser Autobiografie einfach wunderbar. Solche Quellen sind natürlich Gold wert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Thema natürlich jetzt noch am Anfang. Ich setze wirklich hohe Karten darauf, dass mir Leute, die sich darüber besser auskennen oder die Ahnung davon haben, die irgendwas dazu gefunden haben, schon mal punktuell auch nur, dass mir die helfen, das zu finden, dass die mir das mitteilen. Ich habe eine eigene Website dafür auch eingerichtet, die man online finden kann. Das ist zum Beispiel von Rosi Wolfsteins Wikipedia-Seite aus ganz leicht zu erreichen. Und da bitte ich auch darum, dass man mir alles zuschickt, was man finden kann. Denn natürlich habe ich die Möglichkeit, jetzt in 40 bis 50 Archive zu gehen und alles an minimalen Beständen zu finden, was es zu den beiden noch gibt. Es gibt eben keinen geschlossenen Nachlass oder Bestand. Aber ich bin eben darauf angewiesen, dass ich so viel wie möglich Material bekomme, dass ich daraus was rekonstruieren kann, was der Wahrheit oder der Wirklichkeit so nahe kommt, wie es nur irgendwie geht. Es gibt Nachkommen. Paul Fröhlich war in erster Ehe mit einer Frau verheiratet, die 3 Söhne bekommen hat, die dann, als er nach Hamburg umgezogen ist, dort gelebt haben. Einer davon ist schon mit 27 gestorben an einer Lungentuberkulose. Aber die anderen beiden haben überlebt. Ich weiß nicht, ob diese beiden Söhne noch Nachkommen haben, die heute noch leben. Auch da bin ich immer froh, wenn sich jemand bei mir meldet. Ich werde auch noch versuchen, die ausfindig zu machen. Aber das ist natürlich für jemanden Außenstehenden sehr viel schwerer als für jemanden aus der Familie, der schon weiß, worum es geht. Und nachdem er sich von dieser Frau getrennt hat und bevor er mit Rosi Wolfstein zusammenkam, hat er noch eine Affäre gehabt. Und mit dieser Frau hat er eine Tochter bekommen, die heute noch lebt. Mit ihr habe ich auch schon telefonisch Kontakt gehabt. Sie ist 94 und lebt in London, spricht auch noch einwandfrei Deutsch, ist aber schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert. Und die hat mir sehr viel über ihren Vater erzählen können, allerdings nur bis zum Jahr 1933, also ihre ersten 10 Kindheitsjahre sozusagen. Und da kann man natürlich nicht besonders viel mitnehmen oder sich an nicht mehr viel erinnern. Während der NS-Zeit gab es wohl so gut wie gar keinen Kontakt. Also von 50 bis zu seinem Tod gab es zwar schriftliche Korrespondenz, aber sie sagt, sie hat ihn wohl nie wieder gesehen. Auf dieser Linie der Familie ist nichts mehr zu erwarten. Rosi Wolfstein hatte keine eigenen Kinder und ihre Familie, Rosi Wolfstein war Jüdin. Sie ist quasi aufgrund ihrer sozialistischen politischen Einstellung zur Emigration gezwungen worden, so genauso wie Paul Fröhlich eben. Sie waren auf der Liste der Verdächtigen für den Reichstagsbrand und deswegen mussten sie so schnell es geht flüchten. Rosi Wolfstein hat aber noch 2 Schwestern. Ihre Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon tot und ihr ältester Bruder ist im Ersten Weltkrieg gefallen, was zeigt, wie assimiliert diese Familie war. Und ihre beiden Schwestern waren liberal, sage ich mal, sowohl religiös als auch politisch und haben keine Notwendigkeit gesehen zu emigrieren. Und deswegen sind sie Opfer der Shoah geworden. Und auf dieser ganzen Linie gibt es keine Nachkommen mehr. Also die Familie Wolfstein ist sozusagen erloschen.
Das ist ja häufig bei solchen Biografien so, dass das für den Biografen oder die Biografin fast schon so eine detektivische Arbeit ist. Und das merkt man jetzt, wenn du das erzählst. Was ist denn die Motivation für dich, genau das zu tun? Also an Leute zu erinnern, deren politisches Wirken jetzt zeitweise 100 Jahre her ist, da stellt sich ja die Frage, wozu das alles?
Ja, also ich habe mich vor allem vorher immer mit Antisemitismus beschäftigt und da bin ich irgendwann mal auf Rosi Wolfstein gestoßen, auch wenn die in dem Zusammenhang eher eine untergeordnete Rolle spielt. Sie ist jetzt nicht wirklich ein krasses Opfer von Antisemitismus geworden, aber schon gelegentlich, einfach weil sie auch politisch relevant war. Sie hat natürlich, abgesehen von ihrer Freundschaft zu Rosa Luxemburg und zu ihrer Ehe zu Paul Fröhlich, auch eine eigene politische Existenz und die fand ich hochinteressant. Also sie spielt in Witten im Rheinland eine sehr große Rolle, wo sie geboren ist und auch lange Zeit gelebt hat. Und während des Ersten Weltkriegs ist sie im ganzen Rheinland aktiv und ist dort eine der wichtigsten politischen Frauen, also der sozialistischen Frauen. Sie ist, wie gesagt, auch im Preußischen Landtag als Abgeordnete, sie hat eine eigene politische Identität und ich fand es unglaublich spannend, was es zu dieser Frau alles gibt, allerdings an verschiedensten Orten und dass es noch keinen geschlossenen biografischen Text zu ihr gibt. Es gibt zwar eine kleine Publikation in Buchform, also es ist keine Monographie, sondern so eine Sammlung von verschiedensten Sachen, von kleinen Aufsätzen, aber auch von einem Gespräch und so weiter, von Interviews, alles Mögliche. Es ist aber keine Monographie und es ist kein zusammenhängender Text. Und dann habe ich mir gedacht, also zu dieser Frau muss einfach mal mehr gemacht werden. Überdies habe ich einen sehr interessanten Aufsatz gefunden von einem Mann, der heißt Klaus-Dieter Finschen, der ursprünglich seine Dissertation zu ihr geschrieben hätte. Das ist allerdings nicht fertiggestellt worden. Als ich den Aufsatz gelesen habe, habe ich gesagt, okay, das muss gemacht werden, das ist einfach klasse. Und dann kam irgendwann die Geschichte, dass man sagt, okay, es muss ein bisschen innovativer sein, nicht nur eine Biografie, machen wir eine Doppelbiografie draus, weil Paul Fröhlich hat leider, obwohl er jetzt ein bisschen bekannter ist durch seine Autobiografie, dasselbe Manko, was die zweite Hälfte seines Lebens angeht. Und wenn wir es unter netzwerkhistorischen Gesichtspunkten betrachten, wie ich das machen möchte, dann sind die beiden einfach in einem riesengroßen Netzwerk. Und da kann ich es nur untersuchen, wenn ich sie beide berücksichtige. Und Auf die Art und Weise hoffe ich jetzt eine Biografie bzw. eine Doppelbiografie rekonstruieren zu können, die dem Namen am Ende auch würdig ist.
Ich hatte dich vorhin so ein bisschen unterbrochen, als es darum ging, 9 Jahre leben Sie in New York und dann? Dieses und dann würde ich gerne nochmal aufnehmen. Also was passierte dann mit den beiden? Sie sind, das hat mir auch schon am Ende, Willy Brandt näher Frankfurter SPD, aber bis da fehlt ja quasi noch ein bisschen was in der Erzählung. Mhm. Das möchte ich nicht aussparen, von daher leg mal los.
Ja, also Sie entschließen sich 1950 zurückzukehren. Man muss dazu sagen, die Zeit davor ist sehr schlecht zu erforschen. Da gibt es wenig Material, aber ich habe auch schon da ein bisschen was finden können. Ich weiß, dass Paul Fröhlich hauptsächlich zu Hause arbeiten konnte. Er konnte publizistisch tätig werden. Er hat wichtige Werke geschrieben. Eines seiner Werke wurde dann erst posthum von Rosi Wolfstein und anderen veröffentlicht. Das heißt 1789 und war sozusagen eine große Abhandlung über die Französische Revolution, respektive ein erster Teil davon, es sollte eigentlich ein mehrbändiges Werk werden, ist nie fertig geworden, weil er zu früh gestorben ist und hat auch noch andere Werke geschrieben, Werke überholt und so weiter. Rosi Wolfson hat diesen Lebensstandard sozusagen finanziert. Sie haben in einer Wohnung gelebt in Kew Gardens in New York, die wahrscheinlich relativ teuer war. In dieser Gegend haben viele Flüchtlinge gelebt, viele Deutsche, die dahin ausgewandert sind. Zu viert in einer Wohnung war es wahrscheinlich einigermaßen wirtschaftlich erschwinglich, aber das Hauptgeld, um das zu finanzieren, hat Rosi Wolfstein eingetrieben. Sie hat für eine jüdische Flüchtlingsorganisation gearbeitet, später als Kindermädchen, als Hausmädchen, solche Jobs. Dann kehren sie 1950 zurück. Rosi Wolfstein geht jetzt sozusagen in den wohlverdienten Ruhestand, arbeitet dann ab sofort nichts mehr, ist aber politisch weiterhin sehr aktiv. Sie gründet in Frankfurt die IG Papier mit. Eine Gewerkschaft, die heute in einer anderen Gewerkschaft aufgegangen ist, aber einfach eine Journalistenunion war das damals, die sie gegründet hat, die die Rechte von Menschen im Journalismus schützen sollte und überhaupt mal schaffen sollte. Paul Fröhlich war dann zu dem Zeitpunkt zwar noch beruflich tätig, allerdings kann man das jetzt wahrscheinlich nicht als richtigen Job ansehen, weil er damit nicht so viel verdient hat, als dass die ein luxuriöses Leben hätten führen können. Sie haben zwar im Frankfurter Westend gewohnt, aber die Arbeitsstelle war die Georg von Vollmar Akademie in Kochel am See, also im südlichsten Bayern sozusagen, eine SPD-nahe Bildungsakademie und dort hat er als Dozent gearbeitet. Ja, es gibt wenige Zeugnisse seiner Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe auch hier noch Zeitzeugen zu finden, die sagen, dass er eben immer eine radikale sozialistische Position bezogen hat. Also auch als Sozialdemokrat war er immer am linken Rand. Und bei Rosi Wolfstein trifft es für den Rest ihres Lebens zu, bis in die letzten Lebensjahre, wenn sie leicht senil wird. Aber Paul Fröhlich stirbt leider 1953 bereits, nach einer Operation an einer daraus resultierenden Gehirnblutung. Und Rosi Wolfstein ist dann die restliche Zeit ihres Lebens, also immerhin 34 Jahre allein, lebt weiterhin in Frankfurt und hat eben Freundschaften, pflegt politische Kontakte, deswegen auch die Kontakte zu Willy Brandt, den hat sie ja eben auch schon seit der Zeit in Paris gekannt. Einer ihrer Schachpartner ist Max Mannheimer. Solche Personen sind dann diejenigen, mit denen sie sich umgibt sozusagen. Und sie wird gepflegt in einem AWO-Wohnheim von strammen Sozialdemokratinnen, möchte ich es mal nennen. Das hat dann dazu geführt, dass sie so die letzten 4-5 Jahre ihres Lebens die Überzeugung angenommen hat, sie sei jetzt wieder Sozialdemokratin. Aber ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Sie war die längste Zeit ihres Lebens Sozialistin.